Das Echo von Harriet Tubman erinnert sich. Drei Kanonenboote gleiten durch die Dunkelheit. Schwarze Soldaten in Unionsblau stehen bereit. Heute Nacht werden 700 Menschen frei.
Der Fluss hielt mit uns den Atem an. Im grauen Licht vor der Morgendämmerung glitten drei Kanonenboote über das Wasser, die John Adams unter meinen Füßen, die Weed und die Sentinel zu beiden Seiten. Schatten auf Dunkelheit, die golden werden würden, sobald die Sonne durchbrach. Der Geruch des Tieflands stieg um uns auf. Salzmarsch und Reisfelder und die besondere grüne Feuchtigkeit der Küste Carolinas. Um mich herum standen Männer der 2. Südcarolina-Freiwilligen, bereit an der Reling, ihre Gewehre dunkel gegen den noch dunkleren Himmel. Schwarze Männer im Blau der Union, schwarze Männer, die mit Waffen in den Händen und der Befugnis, sie zu gebrauchen, an die Küste der Konföderierten treten würden. Colonel Montgomery stand an der vorderen Reling. Sein Bart fing die ersten Lichtspuren ein. Als er sich zu mir wandte, war kein Zögern in seiner Stimme. »Mrs. Tubman, Sie kennen diesen Fluss. Führen Sie uns hindurch.« 41 Jahre war ich über diese Erde gegangen, 14 davon frei. Die Narbe auf meiner Stirn zeichnete die Stelle, wo das Eisen eindrang, als ich 12 war, wo etwas aufbrach und etwas anderes sich löste. Derselbe Kopf trug nun die Karte der Gefahren dieses Flusses in sich. Jede Mine, die Konföderierten im dunklen Wasser versenkt hatten, jeden sicheren Kanal, durch den ein Kanonenboot fahren konnte, jede Anlegestelle, wo wir Männer an Land setzen konnten. Ich wusste es, weil ich die richtigen Fragen an die richtigen Menschen gestellt hatte. Über ein Jahr des Zuhörens, dieselbe Art des Zuhörens, die ich gelernt hatte, als ich all die Jahre zuvor in Delaware mit Thomas Garrett Vertrauensnetzwerke aufbaute. Prüfen vor dem Vertrauen. Jeden Teil nur seinen Teil wissen lassen. Versklavte Männer, die diese Minen gelegt hatten und sich erinnerten, wo sie sie versenkt hatten, ohne mir etwas sagen zu wollen. Aber es mir dennoch sagend, wenn sie untereinander sprachen und nicht merkten, wer zuhörte. Frauen, die Patrouillen beobachteten und die Soldaten zählten. Kinder, die sich ungesehen bewegten, weil die Herren niemals genau genug auf Kinder achteten. Die Maschinen brummten auf. Ich trat zum Bug und hob meine Hand. Folgt meinem Zeichen. Wir fuhren flussaufwärts in das Grau hinein. Der Klang war jetzt alles. Das Rauschen des Wassers gegen die Rümpfe, das leise Murmeln der Soldaten, die ihre Waffen überprüften, das Klatschen der Wellen gegen das näherkommende Ufer. Meine Augen spähten angestrengt in die Dämmerung vor dem Morgengrauen. Dort, die tote Zypresse, die erste Minenlinie markierte, ihre kahlen Äste reckten sich empor wie die Finger eines Ertrunkenen. Ich zeigte nach links. Der Steuermann wendete und führte uns an Gefahren vorbei, die er nicht sehen konnte. »Woher wissen Sie das?« Ein junger Soldat neben mir flüsterte es wie ein Gebet. »Die Menschen, die diese Minen gelegt haben, haben mir gesagt, wo sie sie versenkt haben.« Ich hielt meine Augen auf dem Wasser. Nicht absichtlich. Aber ich habe zugehört. Wir passierten die 2. Minenlinie, die 3. Der Fluss öffnete sich vor uns, Plantagenstege wurden nun im wachsenden Licht sichtbar. Lange hölzerne Anlegestege, wo Reis verladen wurde, wo Menschen verkauft wurden, wo die ganze brutale Maschinerie der Knechtschaft das Wasser berührte. Montgomerys Befehle konzentrierten sich auf Vorräte, Mühlen und Brücken, als wir uns der ersten Anlegestelle näherten. Wir waren hier, um Menschen zu befreien, nicht nur um Krieg gegen Gebäude zu führen. Ich beobachtete, wie die Soldaten sich bewegten, als wir an Land gingen. Ihre Fackeln fanden konföderierte Lagerhäuser, Reismühlen, die Grundfesten des Plantagensystems. Begrenzte Gewalt, Feuer auf Gebäude gerichtet, nicht verstreut wie Rache. Ich wusste, seit ich aus Maryland fortging, dass Freiheit manchmal Gewalt erforderte, dass es eines von 2 Dingen gab, auf die ich ein Recht hatte, Freiheit oder Tod, und ich würde für das eine kämpfen, ehe ich das andere annähme. Aber das Kämpfen musste etwas bedeuten, musste der Freiheit dienen, nicht nur die Wut stillen. Der erste Rauch stieg gegen den heller werdenden Himmel. Dann der zweite. Orangefarbene Flammen, die nach dem Grau griffen. Und dann begann das Schreien. Nicht Schreie der Angst. Oder nicht nur der Angst. Die Schreie von Menschen, die plötzlich verstanden, dass dies der Tag war. Nach Jahren des Wartens, nach Generationen der Knechtschaft, nach all den stillen Gebeten, die in dunkle Hüttenecken und erschöpfte Reisfelder geflüstert wurden. Dies ist der Tag. Sie kamen aus den Unterkünften gelaufen, von den Feldern, wo sie schon vor Tagesanbruch gearbeitet hatten, aus Verstecken im Sumpfgras. Eine Frau mit einem Baby, das in verknotetes Tuch auf ihrem Rücken gebunden war. Ein alter Mann, der sich schneller bewegte, als seine Knochen es erlauben sollten. Kinder, die einander an den Händen zogen. Ich zählte, während sie liefen, eine Gewohnheit, aufgebaut aus Jahren des Geleitens von Passagieren, immer genau wissend, für wie viele Seelen ich verantwortlich war. 50. 100. Eine junge Mutter mit Zwillingen an ihre Brust gedrückt. 200. Eine Großmutter, getragen von ihren Enkelsöhnen, ihre nackten Füße baumelnd. 300. Der Plan war für kleinere Gruppen gewesen. Geordnetes Einsteigen. Wir würden sie abwechselnd flussabwärts in von der Union gehaltenes Gebiet bringen, wo die Freiheit wartete. Aber Freiheit wartet nicht auf Pläne. 400. Ein Mann, den ich von meiner Kundschafterarbeit kannte. Isaiah, der mir gesagt hatte, wo die Minen lagen. Seine Augen wild vor Ungläubigkeit. 500. Seine Frau hinter ihm, den Mantel eines Kindes festhaltend, das das Kleid eines anderen festhielt. 600 Menschen drängten zum Wasser, griffen nach den Booten, Mütter hoben Babys über ihre Köpfe zu Soldaten, die sie mit unsicheren Händen auffingen. »Wir können sie nicht alle auf einmal mitnehmen«, rief jemand von der Weed. 700. Die John Adams neigte sich stark nach Steuerbord, als Körper gegen die Reling drängten, Hände griffen nach jedem Halt. Hinter ihnen kamen immer mehr, hunderte mehr strömten von den Plantagen tiefer im Landesinneren, die Nachricht verbreitete sich durch die Felder schneller als die Flammen durch die Gebäude. Der Plan brach zusammen. Alles, was ich vorbereitet hatte, die kartierten Wege, die berechneten Zeiten, die sorgfältige Ordnung der Befreiung, alles wich etwas Größerem, als irgendein Plan fassen konnte. Eine Frau fiel schreiend ins Wasser. Ein Kind schrie. Das Boot neigte sich gefährlich, als zu viele Menschen auf einmal versuchten, an Bord zu klettern. »Zurück«, rief ein Offizier. »Zurück, und wir kommen noch einmal.« Aber sie konnten ihn nicht hören. Oder konnten ihm nicht glauben. Nach Generationen, in denen sie gelernt hatten, dass Versprechen nichts bedeuteten, wie konnten sie glauben, dass Freiheit warten würde? Ich schloss die Augen. Dies war die Übung, die Mama in mir aufgebaut hatte, ohne zu wissen, dass sie sie aufbaute. Dieselbe Übung, die hielt, als die Patrouille 3 Schritte an der Zedernmulde vorbeiging, wo ich mich mit Ruth und ihrem Baby versteckte. Dieselbe, die hielt, als ich allein am Rand der Wälder von Maryland stand, während meine Brüder umkehrten und jede vernünftige Stimme sagte, ich solle warten. Der Weg, Stille zu finden, wenn Stille unmöglich schien. Ich atmete. Das Schreien wurde fern wie durch Wasser gehört. Herr, sagte ich in dieser inneren Stille, ich habe dir einmal gesagt, ich werde mich fest an dich halten, und ich weiß, du wirst mich hindurchführen. Führe mich jetzt hindurch. Die Stille hielt. Und in dieser Stille verstand ich, was zu tun war. Keine Vision, diese waren seit Beginn des Krieges seltener geworden, aber ein Wissen. Dasselbe Wissen, das mir sagte, welches Eis das Gewicht tragen würde, welcher Pfad wahrhaftig durch den Sumpf führte. Diese Menschen hatten diese Lieder ihr ganzes Leben lang gesungen. Die Lieder waren in ihren Knochen, wie sie in meinen waren, wie sie in Mamas Knochen gewesen waren, als sie mich aus der Dunkelheit zurücksang, nachdem das Eisen traf. Was Befehle nicht ordnen konnten, das konnte vielleicht der Gesang. Ich öffnete die Augen, trat an den Rand des Bootes, hob die Arme und ich sang. Ich erhob ein Freiheitslied, das alle kannten, darüber, dass Onkel Sam reich genug war, ihnen allen ein Stück Land zu geben. Die Worte trugen über das Wasser. Die ersten Stimmen verstummten, das Drängen wurde langsamer, Menschen im Wasser wandten sich dem Klang zu, Menschen am Ufer wurden still. In dem plötzlichen Raum, den meine Stimme schuf, trugen die Worte so, wie Mamas Stimme einst durch eine Hütte getragen hatte, wo ein zerbrochenes Mädchen ins Leben zurückgesungen wurde. Das Wunder geschah, obwohl es gar kein Wunder war, nur die Übung eines Lebens, die Früchte trug. Sie begannen mit mir zu singen, denselben Spiritual, den sie bei geheimen Zusammenkünften gesungen hatten. Dieselben Worte, die ihre Mütter gesungen hatten und die Mütter ihrer Mütter, weitergegeben durch Generationen, bis das Singen selbst eine Art Freiheit war, die keine Kette berühren konnte. Die Menge wurde eine Gemeinde, das Drängen wurde zu Wiegen. Und in diesem Rhythmus, in diesem gemeinsamen Atem, begannen die Menschen sich zu bewegen, nicht alle auf einmal, nicht in Panik, sondern nacheinander. Eine Gruppe zu einem Boot, eine Gruppe zum nächsten. Die Soldaten fingen den Rhythmus auf, sie bewegten sich nun unter den Menschen, leitend statt schreiend, mit dem Gesang arbeitend statt gegen die Angst. 700 wurden 750, die Boote hielten, der Fluss nahm uns auf, und der Gesang trug uns weiter, als es irgendein Fluss je könnte. Wir fuhren flussabwärts, während die Morgendämmerung voll und golden über dem Combahee anbrach. 756 Seelen, mehr als ich jemals auf einmal in meinen Händen hielt, mehr als irgendein Plan tragen konnte, und dennoch trug Gott uns. Frauen, die nie wieder benutzt werden würden. Männer, die nie wieder ihre Rücken auf den Reisfeldern eines anderen Herrn brechen würden. Kinder, die aufwachsen würden und wissen würden, was frei bedeutete. Ich blickte zurück auf den Rauch, der von den Plantagen aufstieg. Das System, das gegen den Morgenhimmel brannte. Die Konföderierten würden wieder aufbauen, was sie konnten. Der Krieg würde weitergehen. Mehr Menschen warteten noch in Knechtschaft überall im Süden, als dieser Fluss tragen könnte. Selbst wenn er 100 Jahre flösse. Aber heute hatten wir getan, was Mamas Lieder immer versprochen hatten. Nicht eine Seele auf einmal durch mitternächtliche Wälder, nicht 7 Passagiere versteckt in Zedernmulden, während Patrouillen vorbeizogen. 756 auf einmal, aus Ägypten hinausschreitend, während Pharaos Armee zusah, wie das Wasser sich über ihren Plänen schloss. Ein Mädchen saß nahe bei mir an der Reling, vielleicht 12 Jahre alt, ihre Augen hielten etwas, das zu groß war, um es zu benennen. Dasselbe Alter, in dem ich war, als das Eisen traf. Dasselbe Alter, als Mama mich aus der Dunkelheit zurücksang und erstmals in mir das Wissen pflanzte, dass ich Gott gehörte und keinem von Menschen geborenen Mann. »Du bist jetzt frei«, sagte ich zu ihr. »Hörst du mich?« Sie sah mich an. Die Narbe auf meiner Stirn, die Asche von den brennenden Feldern noch auf meinem Kleid. »Woher wussten Sie das?« flüsterte sie. »Woher wussten Sie, dass die Boote für uns waren?« Ich dachte an all das Wissen, das uns hierher gebracht hatte. Daddys Sterne, die mich aus Maryland herausführten. Mamas Lieder, die ein Haus in mir bauten, das niemand einreißen konnte. Die Pfade durch den Sumpf, die Gott mir in Visionen zeigte und die ich mit meinen eigenen 2 Füßen als wahr erwies. Die Vertrauensnetzwerke, die Thomas Garrett mich zu bauen lehrte, geprüft und bewährt, jedes Teil kannte nur sein Teil, stark genug zu halten, wenn das Gewicht kam. Über 1 Jahr der Kundschafterarbeit, zuhören und lernen und vorbereiten, auf einen Tag, den ich kommen sah, so wie ich einst einen krummen Baum und 3 weiße Steine sah, ehe ich je an ihnen vorbeiging, all diese Vorbereitung. Und dann der Moment, als Vorbereitung nicht genug war, als der Plan unter dem Gewicht von mehr Freiheit zerbrach und etwas anderes aufsteigen musste. »Weil wir diese Straße lange Zeit gebaut haben«, sagte ich, »wir alle. Und heute hat sie gehalten.« Die Boote fuhren flussabwärts. Der Gesang ging weiter, sanfter nun. 700 Stimmen fanden einander im Morgenlicht. Die Sonne stieg über dem Wasser Carolinas empor, der Rauch verblasste hinter uns. Vor uns warteten die Meeresinseln, wo die Union das Land hielt, wo Freiheit Fuß gefasst hatte, wo diese 756 Seelen auf Land treten würden, das sie ihr eigen nennen konnten. Es gab noch so viel Arbeit zu tun, einen Krieg zu beenden, ein Volk zu sammeln, Schwestern und Brüder noch in Ketten über jeden Staat hinweg, der sich konföderiert nannte. Aber heute hatte der Fluss sich geteilt. Heute war Pharaos Armee in ihren eigenen Plänen ertrunken und wir waren singend hindurchgegangen.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.